Wann kommen wir endlich wieder dahin, wo wir noch nie gewesen sind? Mit diesem Satz überschreibt ein Kommentator unseren Predigttext. Ich habe lachen müssen, als ich das gelesen habe. Wann kommen wir endlich wieder dahin, wo wir noch nie gewesen sind? Da fasst er gleich zwei Dinge in einen Satz zusammen. Erstens die Sehnsucht nach dem Ideal der Urkirche, Urgemeinde, und zweitens die Unwahrscheinlichkeit, dieses Ideal je zu erreichen. Ein Herz und eine Seele, so sollen die Gläubigen in Jerusalem gewesen sein. Die Apostelgeschichte erzählt es uns so. Und in jeder Gemeinde, in der ich bis jetzt gewesen bin, war etwas zu spüren von dieser Sehnsucht nach diesem Idealzustand. Ein Herz und eine Seele. Wann kommen wir wieder dahin? Wieder? In vielen Gemeinden war die Erinnerung noch wach an eine Zeit, die besser war. Damals. Früher. Als der Platz in der Kirche kaum ausreichte für die vielen Leute, die zum Gottesdienst kamen. Als die Sonntagsschulen 100 Kinder hatten. Komisch, es waren immer 100, nie 97 oder 103, es waren 100 Kinder. Es gibt eine Vergangenheit, die geradezu glorifiziert wird und zu der man gerne zurückkehren möchte. Und Wehmut und Ärger mischen sich in diese Sehnsucht nach dem idealen Zustand. Wie schön war es doch damals und wie ärgerlich, dass es heute nicht so ist. Schaut man allerdings genauer hin, dann kriegt das schöne Bild schnell Risse. So ideal war die ideale Zeit gar nicht. Und das liegt nicht etwa daran, dass die schönen Erinnerungen falsch wären. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe viele gute Erinnerungen an meine Jugendzeit in meiner Heimatgemeinde. Wir hatten einen großen Jugendkreis, 40 Personen, manchmal mehr. Wir hatten einen tollen Jugendchor und einen gemischten Chor und einen Posaunenchor. Und ich war überall mit dabei. Ich habe bis heute tief empfundene Glückserinnerungen an die Jungschar. Wir hatten einen geliebten Pastor und an den Sonntagen waren mindestens 100 Leute im Gottesdienst, an vielen Sonntagen sogar über 200. Es war eine Zeit intensiver Glaubenserfahrungen. Und diese Zeit hat natürlich großen Anteil daran, dass ich Pastor geworden bin. Das alles habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das ist alles wahr. Aber das war nicht alles. Wenn ich den Glorienschein über der Gemeinde meiner Jugend, die ja in vieler Hinsicht der Edewächtergemeinde ähnelt, wenn ich diesen Glorienschein ein bisschen beiseite schiebe, dann fallen mir die anderen Dinge auch schnell wieder ein. Quälende Spannungen über theologische Meinungsverschiedenheiten, Streit um Leitungspositionen, Menschen, die unter Protest den Gottesdienst verließen, weil der Pastor ein falsches Wort in den Mund genommen hatte. Und solche falschen Wörter waren zum Beispiel Ökumene oder Deutero-Jesaja. Verbissene Diskussionen im Gemeindevorstand über finanzielle Ausgaben und so weiter und so weiter. Ein Herz und eine Seele? Manchmal ja, oftmals nein. Will ich da wieder hin in diese Zeit? Ich könnte das eine ja nicht ohne das andere haben. Man kann sich aus der Vergangenheit nicht nur die Rosinen rauspicken. Wenn man sich aus der Apostelgeschichte die Rosinenverse herauspickt, dann hat man eine ideale Urgemeinde. Schaut man sich dagegen das ganze Buch an, ja, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Direkt nach unserem Predigttext wird zum Beispiel berichtet, wie sich ein Ehepaar, Hananias und Sapphira hießen sie, durch Betrug und Scheinheiligkeit ein gutes Ansehen in der Gemeinde kaufen will. Und es wird schockierend hart bestraft für diesen Betrug. Wir lesen auch von Angriffen auf die Leitungskompetenz der Apostel. Wir lesen von Krisensitzungen. Wir lesen, dass die gebefreudige Jerusalemer Gemeinde nach kurzer Zeit alles ausgegeben hatte und völlig verarmt war. Wir lesen, dass ausgerechnet der hochgelobte Barnabas, von dem wir in den letzten Versen eben gehört haben, also der, der allen Gewinn für seinen verkauften Acker den Aposteln zu Füßen gelegt hatte, wie dieser Barnabas so sehr mit dem Apostel Paulus aneinander geknallt ist, dass die beiden keine gemeinsame Missionsarbeit mehr machen konnten, sich trennen mussten. Ein Herz und eine Seele? Manchmal ja, aber ganz bestimmt nicht immer. Wollen wir wieder zurück in diese Idealzeit der Urkirche? Ja, dann landen wir eben nicht nur bei ihren Idealen, sondern wir landen auch bei ihren Irrungen und Wirrungen. Sollen wir deshalb unsere Idealvorstellungen auf den Müllhaufen werfen? Ich finde nein. Denn nur weil das Ideal nicht die ganze Wirklichkeit abbildet, ist es ja noch längst nicht falsch. Es ist immer noch wahr. Es ist wahr in dem Sinne, dass es sowas wirklich gegeben hat, so etwas Ideales. Und es ist wahr in dem Sinn, dass es immer noch einen Anspruch an uns stellt. Ein Anspruch, an dem wir uns heute auch noch messen müssen. In mir weckt dieser Bibeltext eine tiefe Sehnsucht und von der will ich heute reden. Mein erster Gedanke ist dabei, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Das zeigt mir, diese Gemeinde hatte eine klare Mitte. Die Botschaft des Evangeliums von der Auferstehung, von der Lebenskraft ihres Herrn Jesus Christus, das ist die Mitte. Die Botschaft dieser Gemeinde ist nicht etwa sie selbst, nicht, dass sie ein Herz und eine Seele ist, ist ihr Markenkern. Später wird es Paulus den Korinthern so schreiben, wir predigen nicht uns selbst, wir predigen Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Die Mitte der Gemeinde, das ist diese Botschaft. Christus hat uns Menschen, die so begrenzt sind, Christus hat für uns Menschen, die so begrenzt sind, die letzte Grenze überwunden. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Wir müssen nicht mit uns selber Werbung machen. Da würden wir viel zu oft ein miserables Bild abgeben. Der auferstandene Herr Jesus ist unsere Mitte und unsere Botschaft. Und darin liegt alle Kraft. Wenn es eine Mitte gibt, dann gibt es natürlich auch einen Rand. Und auch das ist meine Sehnsucht, dass bei uns die Mitte nicht an den Rand gerät und dass der Rand nicht zur Mitte gemacht wird. Der Rand ist nicht unwichtig, aber wir verschwenden oft jede Menge Kraft mit Nebensächlichkeiten, mit Randthemen. Und das darf uns nicht passieren, dass all das, was halt auch zu bereden ist und zu bedenken ist in einer Gemeinde, was zur Organisation gehört, zum Ablauf gehört, was es alles gibt an Gruppen und an Themen, dass das nicht alles in die Mitte gerückt wird. Das ist nicht die Mitte. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Jesus ist die Mitte. Ein zweiter Gedanke. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Das ist es nun, dieser Satz, der einem sofort auffällt. Ja, aber das ist durchaus auch meine Sehnsucht. Ein herzliches Verhältnis der Menschen untereinander. Ist das jetzt völlig unrealistisch? Ist das vielleicht sogar Kitsch? Ich finde, mit Kitsch hat dieses Ideal in Jerusalem nichts zu tun. Denn für die Gemeinde steckt dahinter das Anliegen, dass keiner unter ihnen Mangel haben sollte. Also es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass jeder in der Gemeinde zu seinem Recht kam und auch leben konnte. Keiner sollte zu kurz kommen. Und jeder sollte sich nach Kräften dafür engagieren. Das ist keine Gefühlsduselei. Denn das Herz, das ist nach biblischem Verständnis der Sitz des Willens, nicht zuerst der Gefühle. Es braucht den beherzten Einsatz des Willens, damit Gerechtigkeit entsteht in der Gemeinde. Und es braucht die Seele, es braucht das Gefühl, die Empathie, Einfühlungsvermögen, damit der Bedarf auch erkannt wird. Was braucht mein Mitmensch, mein Bruder, meine Schwester in der Gemeinde? Da hat die Urgemeinde viel zu lernen gehabt. Das war nicht einfach da. Man muss bedenken, es gab ja bei diesen Christen im Anfang immer noch Herren und Sklaven. Und die Sklaven mussten sich den Herren unterordnen. Das gab die Gesellschaft so vor. Das Gleiche galt für Männer und Frauen. Die Frauen hatten sich unterzuordnen, auch in der Gemeinde. Und Christen, die nicht vorher schon Juden gewesen waren, die hatten ebenfalls das Nachsehen. Das war überhaupt nicht ideal. Aber das ändert ja alles nichts am Ideal, dass wir uns mit Herz und Seele für Gerechtigkeit einsetzen. Das ist genau richtig, damals wie heute, dass wir einander sehen, dass wir die Bedürfnisse der anderen erkennen. Das ist immer noch aller Mühe wert. Dabei können wir durchaus auch von den Fehlern der Jerusalemer Gemeinde lernen, zum Beispiel alles Geld mit vollen Händen ausgeben. Das kann nicht unser Ideal sein. Gut, dass wir sie haben, die Leute in unserer Gemeinde, die auf Nachhaltigkeit und gezielten Einsatz der Finanzen achten. Und gut, wenn wir gleichzeitig darauf achten, dass Geld immer auch Herzenssache ist. Ein weiterer Gedanke. Ein Sohn des Trostes. Der Bibeltext endet mit einer Notiz über einen gewissen Josef mit dem Beinamen Barnabas. Und das heißt Sohn des Trostes. Und wer immer von euch Karl May gelesen hat, der weiß, Sohn des heißt nicht, der stammt von dem ab, sondern es soll heißen, der ist so sehr in diesem Thema drin, dass der verkörpert das so sehr, dass man ihn sogar einen Sohn zum Beispiel des Trostes nennen kann. Was hat es auf sich mit diesem Barnabas? Warum wird überhaupt von ihm erzählt? Vielleicht an dieser Stelle deshalb, weil er ein positives Gegenbeispiel zur direkt danach folgenden Geschichte von Hananias und Sapphira dienen kann. Dieses Ehepaar hatte sich scheinheilig damit geschmückt, den ganzen Gewinn für einen verkauften Acker zu spenden, obwohl sie in Wirklichkeit nur einen Teilbetrag gegeben haben. Und das war bei Barnabas eben anders. Aber viel wichtiger scheint mir dieser Name Barnabas zu sein. Der aus Zypern stammende Josef kriegt in Jerusalem den aramäischen Beinamen Sohn des Trostes. Da ist also einer, der trösten kann. Und der Gemeinde ist das so wichtig, dass sie das auch beim Namen nennt und deutlich hervorhebt. Der Gemeinde ist also klar, das brauchen wir. Das ist wertvoll für uns, dass uns einer aufrichtet und dass uns einer zusammenführt. Wie gut, wenn man so jemanden hat. Und zugleich, wie wichtig, dass die Gemeinde danach Sehnsucht hat und dass das zu ihrem Ideal gehört. Wie wichtig, dass die Gemeinde Sehnsucht hat nach dem, was tröstet und aufrichtet und versöhnt. Denn nur wenn die Gemeinde danach Sehnsucht hat und dafür offen hat und sich danach ausstreckt, kann Trost auch wirksam werden. Wenn die Gemeinde nur aufrechnen will, nur nachtragen will, nur dingfest machen will, dann wird sie zum Trost nicht kommen. Mich erinnert dieser Barnabas an eine seltsame Situation auf meinem ersten Gemeindebezirk, das war Bebra, ein großer Bezirk mit 5 Gemeinden in Nordhessen. Die Leute auf diesem Bezirk hatten eine ungewöhnliche Sitte. Sie haben einander Spitznamen gegeben, von denen alle wussten, bis auf die Betroffenen selbst. Also jeder wusste, wie der Spitzname von Person so und so ist, bloß Person so und so, die wusste das nicht. Ich war als Fremdling und Neuling noch nicht so richtig drin darin. Ich habe diese Namen kaum gewusst und ob ich selber einen Spitznamen hatte, kann ich natürlich gar nicht wissen. Aber von einer Person wusste ich den Spitznamen. Das war ein alter Mann aus der Gemeinde in Obersuhl. Und sein Beiname war der Bügler. Und damit war gemeint, der konnte Streit und Zerwürfnisse in der Gemeinde ausbügeln. Der konnte Wogen glätten. Ich fand, dieser Spitzname passte sehr gut. Dieser Mann hatte ein freundliches und ausgleichendes Wesen und gleichzeitig eine Autorität, auf die die Leute gern gehört haben. Das war sozusagen der Barnabas von Obersuhl. Nun ist Glattbügeln ja gar nicht immer etwas Gutes. Wer immer alles auf Herz und auf ein Herz und Seele bügeln will, der kann auch faulen Schwindel damit betreiben. Manchmal ist es wichtig, Unterschiede auch sichtbar zu machen, und in der Gemeinde kann es sogar sehr nötig sein, die Dinge beim Namen zu nennen, die nicht zusammenpassen. Wolfgang Bunzen hat uns eben davon erzählt, dass wir in der jährlichen Konferenz in Braunfels gerungen haben über dieses Thema Umgang mit der AfD, Umgang mit Menschen, die Mitglieder in der AfD sind. Und das war wirklich eine schwierige Diskussion. Ich sage das nochmal, einige Leute haben gesagt, wir müssen doch aus seelsorglichen Gründen auch um die Menschen werben, die extreme politische Ideen haben. Und andere haben betont, wir müssen mit aller Kraft für uns für diejenigen einsetzen, die durch Rassismus und Menschenverachtung ins Abseits gestellt werden. Dazu verpflichten uns die sozialen Grundsätze unserer Kirche. Mir ist schließlich besonders eindrücklich das Votum eines Pastors in Erinnerung, der klargestellt hat, Seelsorge heißt nicht nur trösten. Seelsorge heißt auch klare Grenzen ziehen, heißt auch klar zu sagen, was geht in der Gemeinde und was nicht geht, was zum christlichen Glauben gehört und was nicht zum christlichen Glauben gehört. Bei allem Einverständnis darüber, dass Seelsorge immer ein geduldiges Werben ist, hat die Konferenz doch schließlich mit großer Mehrheit diese beiden Anträge, die Wolfgang vorhin vorgestellt hat, angenommen. Vielleicht ärgert sich mancher drüber und sagt, politische Themen sind doch gar nicht ein Thema, um das wir uns als Kirche groß kümmern müssen. Ist das nicht ein Randthema, das wir damit zur Mitte machen? Ich glaube, nein. Ich glaube, bei diesem Thema geht es wirklich zentral um den Weg Jesu, seinen Weg zu den Ausgestoßenen und Verachteten. Es geht um seine Auferstehung, durch die alle Menschen, die ihm vertrauen, ein Leben in Fülle haben sollen. Darum geht es um unsere Jesus-Nachfolge bei diesem Thema. Und wir müssen klar eine Entscheidung treffen. Ein Herz und eine Seele. Die Urgemeinde in Jerusalem hat sich jedenfalls nicht in faule Kompromisse geflüchtet, sondern den Streit, da wo er nötig war, auch ausgefochten. Ein Herz und eine Seele zu werden, das ist manchmal ein steiniger Weg. Aber wer ihn scheut, der kommt nicht zum Ziel. Wann kommen wir endlich dahin, wo wir noch nie gewesen sind? Wir müssen ehrlich zugeben, weder die Urgemeinde in Jerusalem noch unsere eigene Gemeindegeschichte hat dieses Ideal je erreicht. Aber wer die Sehnsucht danach aufgibt, der wird sich immer weiter davon entfernen. Ich will dahin, wo ich noch nie gewesen bin. Wahrscheinlich liegt mein Ideal nicht auf dieser Seite der Ewigkeit. Aber wir können schon darauf zugehen. Amen.